Sonst hat der Alte wieder aufgewacht. Und nachmittags ist immer am schlimmsten. Nach dem Essen. Wenn es so ein bisschen warm ist. Ja, das, was ich heute Mittag gesagt habe, das könnt ihr euch gerne überlegen. Ich muss nichts verkaufen. Ich muss mir nicht davon finanzieren. Ich mache das aus einem Grund. Den wenigen Menschen, die den Weg gehen wollen, weiterzuhelfen. Ich muss das Dhamma kann ich nicht verkaufen, das gehört mir nämlich nicht mehr. Ich muss keine Bücher finanzieren, ich muss keine Kurse finanzieren, ich muss mein Leben nicht finanzieren. Das ist finanziert von der Großzügigkeit der Thais, die mich unterstützen. Und bei den Thais gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe unterstützt die Mönche und die anderen nimmt teil an dem Leben der Mönche. Das sind entweder Frauen, die dann ins Kloster kommen und mit Jesus werden, entweder Nonnen werden oder einfach nur zum Kochen kommen oder einfach nur zum Praktizieren kommen. Und die leben genauso wie die Mönche von der Großzügigkeit der Thais. Der anderen, die das unterstützen wollen und die dann mit ihren Field of Merit sehen, also ihr, wie sagt man so schön im Deutschen, Field of Merit, was ist das? Ja, ihren Platz, um sich Verdienste zu erwerben. Und deswegen sind die Mönche vollkommen unabhängig in dem, was sie lehren. Sie müssen den Menschen nicht nach dem Mund sprechen, sie müssen nicht das sagen, was sie hören wollen, sondern sie können einfach das sagen, was der Wahrheit entspricht. Und deswegen unterscheidet sich das Dhamma von den Waldmönchen, unterscheidet sich das erheblich von anderen Lehrern oder von anderen Richtungen. Ich habe nichts davon, euch irgendwo was Honig um den Bart zu schmieren. Habe ich nichts davon. Ich habe auch kein Interesse, euch Geld aus der Tasche zu kitzeln oder dies oder jenes. Das daran liegt mir nichts. Ich möchte den Leuten, wenigen Menschen, so wie mir mein ehrwürdiger Lehrmeister geholfen hat, den Menschen, die den Weg rausfinden wollen, den will ich helfen. Und so wie ich euch das erklärt habe, das ist im Grunde genommen mehr oder weniger alles, was man wissen muss, um den Weg gehen zu können. Und dazu braucht man natürlich noch eine gute, gehörige Portion von Unterstützung. Unterstützung, geistige Unterstützung. Also, Kalayana Mitta, einen edlen Freund. Und wie der erhabene Buddha gesagt hat, als der ehrwürdige Nanda ihn gefragt hat, ob ein Kalayana Mitta, ein edler Freund, das halbe spirituelle Leben ist, dann hat er gesagt, sprich nicht zu einander. Ein spiritueller Freund ist das ganze spirituelle Leben. Es ist nicht nur ein Freund, der dir nach dem Mund spricht, sondern es ist ein Freund, der dich ermahnt und dich, wenn du Fehler machst, auf den richtigen Weg bringt. Wir haben das Gefühl immer, dass Metta, wenn wir von Metta sprechen, liebende Güte ist, dass wir alle Menschen mit dieser seichten Liebe, die da im Westen darunter verstanden wird, ist, umgarnen müssen. Aber das hat überhaupt nichts mit liebender Güte zu tun. Liebende Güte ist diese Güte, den Menschen, die irgendwann in den Abgrund gefallen ist, heraufzuziehen. Und wenn das schmerzhaft ist, dann ist es halt schmerzhaft. Aber die liebende Güte ist die Leute, die da unten zu sitzen, ihnen zu helfen, die Hand zu reichen und hochzuziehen, wenn sie die Hand annehmen. Das hat nichts damit zu tun, schön und warm und süß zu sprechen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das kann auch manchmal ganz schön herbe sein, ganz schön auf den Wecker gehen. So lange auf den Wecker gehen, bis derjenige, der irgendwo verstockt ist, irgendwo verstockt in seiner Praxis, irgendwo verstockt in seinen Ansichten, solange bis der den Widerstand aufgibt und die Ansichten loslässt. Das kann ziemlich hart klingen. Aber das ist genauso liebende Güte, weil man genau sieht, weil der Lehrer genau sieht, dass derjenige an dieser Meinung, wenn er diese Meinung nicht noch loslässt, nicht weiterkommt. Und dann hackt er eben auf ihn ein. Dann gibt es halt mal ein Gewitter oder mal Donner und Blitz. Und das ist genauso eine Form von liebender Güte wie alles andere. Sich um den anderen zu kümmern, für den anderen da zu sein. Und nicht ihm nur das zu geben, was er will. Weil das ist meistens nicht das, was wir brauchen. Das habe ich bei meinem eigenen Lehrmeister erfahren. Immer das, wenn ich irgendetwas wollte, hat er mir genau immer das Gegenteil gegeben. Weil das war, was ich wirklich gebraucht habe. Er hat mir nie immer das gegeben, was ich wirklich haben wollte. Wenn ich irgendwie mal Unterstützung, Ermutigung brauche, hat er gerade das Gegenteil gegeben. Sodass ich wirklich wusste, ja, ich muss ihm selber helfen. Und es ist das Beste. So, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Insofern unterscheidet sich natürlich das Dhamma von Mönchen. Die Mönche sind unabhängig. Und deswegen dürfen sie auch sagen, was sie meinen oder was sie denken oder wie sie die Wahrheit sehen. Das ist das Problem im Westen, weil die meisten müssen ihre Form, ihre Lehre müssen sie verkaufen. Selbst wenn es auf Dana-Basis ist, dann müssen sie trotzdem noch verkaufen. Sie leben davon. Und das wird dann natürlich ganz schwierig. Bücher müssen sie dann schreiben und verkaufen und so weiter. Und müssen sie anpreisen. Ich preise es nicht an. Ihr könnt es euch überlegen, ihr könnt es annehmen oder ihr könnt es verwerfen. Das ist alles eure Sache. Ich mache das wirklich nur aus einem Grunde und das habe ich gesagt. Den wenigen Menschen, die da irgendwo einen Funken haben, dass das, was ich gesagt habe oder das, was ich angedeutet habe, zur Wahrheit führt, denen zu helfen, weiterzukommen. Weiterzukommen in der Praxis. Und deswegen habe ich das auch ganz klar und deutlich gesagt, dass vieles, was hier, wie ich das sehe, ne, muss ich natürlich dazu sagen, wie ich das sehe, dass vieles Gesichtskosmetik ist oder Chitta-Kosmetik. Einfach das Chitta mal für eine Weile zu beruhigen und dann haben wir dieselben Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten kriegt man nur los, wenn man wirklich ernsthaft. Ernsthaft heißt aber nicht unbedingt humorlos, ne? Ernsthaft heißt ernsthaft in den Anstrengungen. Nicht loszulassen von der Arbeit. Aber das heißt nicht halt irgendwie, das also humorlos zu sehen. So als wirklich verbissen. Verbissen, das bringt uns nicht weiter. So ein bisschen über sich selber lachen können, das ist gar nicht mal schlecht. Das hilft dann. Hilft einem so von gewissen Dingen loslassen zu können. Über seine eigenen Einstellungen oder seine dummen Ansichten mal lachen zu können, wenn man sieht, dass jemand anders mal seine Anstellungen nicht tat. Oder mal einfach anderen zu hören, was ein anderer meint. Also nicht verbissen. Ernsthaft in den Bemühungen. Und die Bemühungen habe ich gesagt. Die Bemühungen sind im Grunde genommen nichts Pushendes, also nichts Drängendes. Sondern immer wieder den Geist zurückzuziehen. Und wenn wir bei der Untersuchung sind, dann machen wir das genauso. Wir ziehen immer wieder den Geist auf dasselbe Untersuchungsobjekt zurück. Das ist bei Samadhi-Meditation so und bei Körperuntersuchung oder bei Gefühluntersuchung oder was immer. Wir bleiben bei demselben Objekt. Wir lassen nicht den Geist wandern. Nicht von einem Objekt zum anderen. Wir bleiben bei demselben Objekt. Haben wir uns für ein Objekt und das entschieden, zum Beispiel beim Körper, also wenn wir bei den äußeren Sachen sind, also bei den Haaren, dann bleiben eben einfach die eine Stunde und untersuchen nur die Haare, ne? Nur die Haare, so lange bis wir verstehen. Ne? So lange bis wir verstehen, was für eine Natur entsprechend kommen die Haare. Was für eine Natur entsprechend sind die Haare. Und dann kommen wir das, was ich noch vergessen habe, sind die vier Elemente, aus denen alles besteht im Kosmos. Wir können die Haare oder wir können die Haut oder wir können die Zähne, die Nägel oder die Körperhaare in diese vier Elemente zerlegen. Die vier Elemente sind das Wasserelement, das Feuerelement, das Luftelement und das Erdelement. Aus all diesen, der Boden besteht, die Luft besteht, das Feuer besteht aus einer Kombination dieser vier Elemente. Und dann kann man versuchen, die zu zerlegen in diese vier Elemente. Oder wir können versuchen, sie zu verbrennen oder irgendetwas oder sie verdorren zu lassen oder was auch immer. Was auch immer uns einfällt. Das ist die Methodik bei der Untersuchung, die ändert sich. Ne? Man muss mal einen Biss bekommen, wie man das macht. Und dazu helfen vielleicht ein paar Beispiele, so wie ich es euch gesagt habe oder wie ich es euch sagen werde. Und dann müsst ihr eure eigenen Ideen darüber bekommen. Dann müsst ihr einfach untersuchen. Also, man geht zum Beispiel in den Körper rein und dann geht er, scannt mal irgendwie durch den Körper durch, solange bis man ein Objekt findet, das einen interessiert. Zum Beispiel Blutbahnen oder den Bauch oder den Dünndarm oder was auch immer. Oder Muskeln. Und dann geht man dahin. Mit seiner Achtsamkeit, genauso wie man bei der Achtsamkeit auf dem Atem auf die Nasenspitze geht, gehen wir dahin. Und dann fangen wir an, das zu untersuchen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit kann es sein, dass man nur auf diesem Objekt bleiben, so lange, bis man ein inneres Bild davon bekommt. Das ist in den inneren Augen entsteht ein Bild, ein Realitätsbild. Das kann ganz scharf, bei manchen kann das ganz scharf sein und bei manchen kann das etwas verschwommen sein. So lange, bis wir das Innere sehen. Da brauchen wir das nicht aufzumachen, sondern wir sehen es von innen. Und dann können wir es zerschneiden. Und dann können wir es aufschneiden. Auch sowas ist es gemacht. Aufteilen, ne? Was sind die Elemente? Nach den Elementen zu schauen. Was passiert? Wie schaut es von dieser Seite? Wie schaut es von dieser? Wie schaut es von dieser Seite? Was führt rein? Was führt raus? Was auch immer euch in dem Moment einfällt. Ihr könnt auch den ganzen Körper als Ganzes nehmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Nimitta oder ein Bild bekommt, wo euer Körper da schwebt, vor euch schwebt, ja, dann zerlegt, dann seziert ihr ihn mal. Oder lasst ihn mal verbrennen. Oder lasst ihn mal im Wasser ertränken. Wir kennen jede Form von Tod. Das Chitta erinnert sich an jede Form. Und die kommt dann hoch. Und die zeigt es uns. Und mit dem Tod kommt auch das Gefühl hoch, wenn die ganzen Körperteile zerreißen. Wenn das alles aufhört, wenn das alles zerreißt. Das ist kann ein irrsinniger Schmerz sein, wenn die ganzen Sachen auseinanderfallen. Und das ist normalerweise der Todesschmerz. Das können wir dann spüren, oder wir können den Gestank sehen, oder wir sehen, was kommt zuerst aus, und wenn der Körper stirbt, was kommt zuerst raus? Zuerst geht natürlich der Atem weg, und dann gehen die Flüssigkeiten raus, und dann fangen die Würmer, die schon seit unserer Geburt drin sind, an, den Körper zu zersetzen. Wenn nicht äußere Tiere dabei helfen, den aufzufressen. Und dann schauen wir, was bleibt zum Schluss zurück, die Knochen. Und wenn wir da lange genug warten, dann werden die auch verdauen. Das wird alles zu den Elementen wieder. So wie es mal gewesen ist, wird es wieder werden. Und das ist der Körper. Das ist das ganze Geheimnis im Körper. Und wenn wir das nächste Mal ins Leben treten, ins Menschliche, dann bauen wir uns aus den Elementen wieder einen neuen Körper auf. Unseren Verdiensten entsprechend kriegen wir halt den Körper oder den Körper. Einmal einen weiblichen Körper und einmal einen männlichen Körper. Das ändert sich genauso. Nicht jedes Mal, aber im Laufe von einigen Leben ändert sich das. Dass die Frau zum Mann wird und der Mann zur Frau wird. Einfach mal, um beide Seiten zu erfahren. Wie ist es, Frau zu sein, wie ist es, Mann zu sein. Und alles irgendwo ist in einer gewissen Balance. Das heißt nicht, dass ein Mann immer Mann gewesen ist. Und das heißt nicht, dass eine Frau immer Frau gewesen ist. Das ändert sich. Und gerade wenn das sich umgewandelt hat von Frau auf Mann, dann sind die Schwierigkeiten im Grunde genommen am größten. Man kennt sich mit dem Körper noch nicht ganz aus. Man ist es nicht gewohnt. Und dann treten dann solche Schwierigkeiten wie Homosexualität oder Lesbentum auf. Weil man mit seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen neuen Geschlecht nicht zurechtkommt. Das dauert dann halt eine gewisse Eingewöhnungsbedürftigkeit, bis man dann wieder da ist. Und dann ist man halt so lange Mann, bis man das übertrieben hat, Mann zu sein, und dann wird man wieder gedreht. Oder Frau, so lange, bis man vollkommen weiblich ist, dann wird das auch wieder gedreht. Immer wenn man in das eine Extrem geht, fallen wir in das nächste. So. Ja, das ist die eine Form von Untersuchung, wenn ich sage, also das zu visualisieren und dann zu zerlegen. Wir können das auch analysieren, indem wir das nicht unbedingt visualisieren, aber dann an diesem Punkt bleiben, zum Beispiel fangen an, die Haut abzuziehen. Und was ist da drunter? Wie dick ist die Haut? Was ist unter der Haut? was kommt da hervor und so weiter. Einfach anzuschauen. Als ob man das auch, als ob man das mit den inneren Augen sehen würde. Und da ist genauso, da kommt Schmerz hoch, da kommt Übelkeit hoch und da kommt Unwillen hoch. Und da kommt sogar vielleicht Hass hoch. Und dann wissen wir im Grunde genommen, wir sind an der richtigen Stelle. Wir machen es richtig. Wenn wir nämlich nur rumspielen, wenn wir nur einen Anatomieatlas anschauen, na ja, das ist ja nicht schön und so weiter, alles klar, habe ich schon verstanden, mache ich zu. Das ist nur Spielerei. Wenn bei der Untersuchung des Körpers oder bei der Untersuchung von einigen Dingen nicht wirklich unangenehme Gefühle hochkommen oder Formen von Hass hochkommen, dann zeigt es uns, dass wir im Grunde genommen noch nicht richtig bohren, noch nicht richtig an der Stelle sind, wo es wirklich empfindlich wird, wo es wehtut. Und wehtut es nämlich nur dem Gläser. Das ist ihr Spielzeug, das wollen sie nicht zerstört haben. Und deswegen müssen wir es zerstören. Das ist das Spielzeug von Avicca, das ist das Spielzeug von den Fängen von Avicca. Und Fänge von Avicca sind nichts anderes als die Gläser. Das. Ja, die Kilesas sind die Fänge von Avicca. Also die Arme. Das sind die Ausläufer von Avicca. Das sind die Ausläufer von Gier, Hass und Verblendung. Das sind die kleinen Männchen, die uns ständig irgendwas einflüssen. Dass wir das nicht wollen oder jenes wollen, dass wir dieses nicht wollen. Und dass wir doch das lieber tun würden und so weiter. Vorhin habe ich das mit Vögelchen, die in unser Ohr zwitschern, gesagt. Was auch immer, wie auch immer ihr das versteht. Für mich hat es eine ganze Weile gedauert, bevor ich den Begriff verstanden habe. Wie gesagt, merkt euch, die Begriffe sind immer nur Zeiger auf etwas. Das ist die Macht im Grunde genommen, die ständig uns in Bewegung hält. Man kann das als Soldaten bezeichnen oder als Schergen bezeichnen, die uns abhalten davon, aus dem Grenzbereich zu gehen oder aus dem Dorf des Tyrannen zu entfliehen. In dem Moment, wo wir raus wollen, da fangen sie an, uns aufzuhalten. Was auch immer uns aufhalten will, was auch immer Widerstand ist, das könnte alles schön, oder was auch immer ihr denkt, das ist irgendwie eine andere Macht in euch, könnt ihr gerne als die Kilesas bezeichnen. Weil es gibt zwei Mächte, die in uns regieren. Das eine ist die Macht der Finsternis und die andere ist die Macht des Lichtes. Diejenige, die auf dem Regierungsthron sitzt und die fünf kann das bestimmen kann, das ist die Macht, die rauskommt. Also durch unsere Aktionen und Gedanken und Worte. Ist es das Licht, dann kommt das Dhamma durch. Ist es Avicca, dann kommen die Kilesas durch. Sie können, in den meisten Fällen können sie nicht gleichzeitig da sein. Also wenn das eine regiert, kann das andere nicht regieren. Also wenn wir wirklich konzentriert sind, dann haben die Kilesas keine Chance. Sind wir wirklich achtsam, vollkommen achtsam, dann haben die Kilesas keine Macht über uns. Weil sie brauchen die Unachtsamkeit, sie brauchen die Dunkelheit, in der sie regieren können. Indem sie uns verleiden können, indem sie uns einflüstern können. Indem sie uns in ihre Richtung bringen können. Und so ist es also, wenn wir den Widerstand bei der Untersuchung merken oder wenn wir merken, da kommt Unwillen hoch oder ja, was auch immer, irgendein unangenehmes Gefühl, dann wissen wir, dass wir an der richtigen Stelle sind. Dann wissen wir, dass wir an der richtigen Stelle bohren. Und dann müssen wir schön weiter bohren. Da dürfen wir uns nicht davon abhalten. Weil Avicca im Grunde genommen ist was Aufgesetztes. Das ist eine Maske, die wir runterreißen müssen. Das ist die Maske des Nichtwissens, die wir runterreißen müssen. Und das Nichtwissen ist diejenige Macht, die Angst hat, vernichtet zu werden. Also, was auch immer vernichtet werden kann, lass es uns vernichten. Was auch immer übrig bleibt, das ist das, was wir suchen. Das muss man sich sagen und das muss man machen. Das ist noch niemand, schaut euch das, was übrig bleibt. Schaut euch das mal an. Und das ist das Einzige, was übrig bleibt. Alles andere ist aufgesetzt. Alles andere ist gemacht. Und das, was natürlich gemacht ist, das, was entstanden ist, hat ja natürlich auch wieder Angst zu vergehen. Es hält sich für ewig. Aber das, was sich für ewig hält, ist nicht ewig. Das, was über die Ewigkeit Bescheid weiß oder was die Ewigkeit ist, das ist es. Und alles andere, was entsteht oder vergeht, was wir beobachten können, das ist alles, gehört ans Alles nicht. Das heißt nicht, dass es dann damit verschwindet. Ne? Deswegen können wir es trotzdem noch beobachten. Aber wir haben einfach keine Anhaftung. Solange wir leben, haben wir keine Anhaftung mehr daran. Das ist genauso wie wenn wir da irgendwo im Brunnen gehen und die Goldfische schwimmen. Deswegen schwimmen die Goldfische immer noch rum. Sie verschwinden nicht, aber unsere Anhaftung, dass dieser Goldfisch jetzt nur meine ist, die verschwindet. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt einfach. Und wenn er noch weiter lebt, dann lebt er noch weiter. So, das zur Untersuchung. Und wenn ihr mal irgendwann mal einen Biss bekommt, und das bekommt ihr nicht nur in einer Stunde, das muss nur Wochen machen, Monate. Ihr habt das 9 Monate lang gemacht, bevor ihr überhaupt verstanden ist, was es da eigentlich geht. Aber ich hatte auch wenig Hilfe da, damals. Ich habe Thai noch nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie er das sagt. Wenn ich das Thai natürlich verstanden hätte, dann hätte ich nicht so viele Schwierigkeiten mehr. Aber das war ganz am Anfang, da habe ich Thai noch nicht verstanden. Und dann muss ich mir das selber arbeiten. Das ist so ungefähr, da kann man, was ich gestern über den Schmerz gesagt habe, wie man den Schmerz untersucht, ob der Schmerz jetzt nun punktförmig ist oder flächenförmig ist, ob er konstant ist oder ob er sich nicht ständig, genauso wie der Atem, ständig verändert, wo er denn ist, ob er jetzt in den Muskeln sitzt oder ob er einzeln in den Muskeln sitzt oder ob er was Getrenntes ist und wer den erzeugt. Ne? Dahinter zu kommen, wer den erzeugt. Das ist die ganze Sache von der Untersuchung. Bei der Untersuchung von Gefühl und von Sanya und Sankara, also von Erinnerung, genau dasselbe. Die Prinzipien von Anicca, Anatta und Dukkha anwenden. Gewisse Erinnerungen, die wir nicht haben wollen, die bereiten uns Unwohl. Gewisse Erinnerungen, die wir haben wollen, aber nicht bekommen können oder vergessen haben, bereiten uns genauso Unwohl. Gewisse Erinnerungen, die haben einfach schon Dukkha mit sich. Das sind unangenehme Erinnerungen. Oder dann sind angenehme Erinnerungen. Alles. Einfach das Schauen, das Anschauen. Und das zu sehen, das ist entstanden und das muss auch vergehen. Und dabei bleiben. Nicht irgendwo in Gedanken da wegzugehen. Das ist dabei der Untersuchung genauso wichtig. Wir dürfen einfach nicht folgen, sondern wir müssen bei diesem einen Objekt dabei bleiben. Wir müssen beobachten, wie das immer wieder entsteht oder vergeht. Oder wie das aufgesetzt ist. Also wenn es zum Beispiel Gefühle sind, die aus vielen Gedanken und aus vielen Erinnerungen bestehen und aus vielen Gefühlen. Das passiert innerhalb von einer halben Sekunde, haben wir ein richtig handfestes Gefühl. Und das zu beobachten, wie das entsteht. Zack, Gedanke. Damit kommt gleichzeitig ein Gefühl hoch. Dann mit dem Gefühl kommt eine Erinnerung. Dann kommt wieder ein Gedanke, verstärkt das Gefühl und so weiter. Und innerhalb von einer halben Sekunde haben wir ein handfestes Gefühl. Naja, Emotion. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann spreche ich von Emotionen. Emotionen sind aufgebauschte. Das sind wattebauschte Gefühle. Von diesen Prozessen. Ne? Und das muss man einfach mitkriegen. Und da muss man halt unsere Achtsamkeit ein bisschen hochschrauben, dass wir das mitkriegen. Und da dürfen wir eben nicht rennen. Da dürfen wir eben nicht irgendwo was anderes untersuchen, sondern wir müssen am Ball bleiben. Bei dem einen Ding, ne? Das, was wir untersuchen, genauso wie in unserer Samatha-Meditation, müssen wir am Ball bleiben. Da dürfen wir dann nicht plötzlich zum nächsten springen, sondern für eine Stunde oder für die Stunde, die wir uns vorgesetzt haben, oder 2 Stunden oder auch 3 Stunden, müssen wir am selben Objekt bleiben, so lange, bis wir das verstehen. Und im Körper so lange zerteilen, zerlegen oder was auch immer damit machen. Ne? Bis wir verstehen die Natur der Dinge. Haben wir ein Objekt verstanden, haben wir alle Objekte verstanden. Aber wir können das natürlich mit verschiedenen Objekten. Jedes Mal, wenn wir mit der Meditation anfangen, können wir uns ein anderes Objekt. Ein Objekt, das unser Interesse hervorruft. Aber wie gesagt, am Anfang sind die 2 Hauptthemen, weil Sanya und Sankara ziemlich schwierig sind. Und solange sie noch mit dem Körper vermischt sind, ist es sehr schwierig, die auseinanderzuklammern. Also lasst uns erst den Körper und Gefühl untersuchen. Das ist noch einfacher. Körper und Gefühl sind miteinander sehr stark verbunden. So. Das ist im Grunde genommen alles, was er, ja, alles Handwerkzeug, was er braucht. Und jetzt könnt ihr euch selber überlegen, das ist ja euer Leben, ne? Wie gesagt, ihr seid verantwortlich für euer Leben. Was ihr daraus machen wollt, was ihr erreichen wollt und so weiter. Und wo ihr die Hilfe kriegt oder wenn ihr das erreichen wollt, wo ihr die Hilfe herkriegt. Ich hab heute Mittag, und das will ich nochmal sagen, weil vorher eine Frage aufkam. Heute Mittag habe ich darüber gesprochen, über das tiefe Samadhi, dass das die Vorschau auf Nibbana ist. Und in vielen Fällen, das nehme ich so an, ist es praktisch was im Westen dann als Erleuchtungserkenntnis bezeichnet wird. Jetzt hat man zum ersten Mal Nibbana gesehen, jetzt bin ich erleuchtet. Jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Und das kann natürlich auch im Sitzkissen passieren, dann ganz klar. Aber dass das nur eine Vorschau ist, dass diese tiefe Ruhe, diese tiefe Stille oder das Wissen, dass das Einzige ist, wenn die ganze Welt verschwindet, das ist doch ganz klar, das ist ein Wunder. Aber dass das nur eine Vorschau ist auf das Nirvana, das verstehen die meisten nicht. Das nennen sie dann im Zen, nennt man das Satori, also Einsicht, ja, Einblick. Ne? Ja, Einblick in die wahre Natur der Dinge, das ist klar. In dem Moment, wo man rauskommt, ist die ganze Welt genauso, wie sie vorher war. Hat sich nichts dran geändert. Wenn wir nicht anfangen mit der Untersuchung, wird sich nichts daran ändern. Und da ist wenige Lehrer, vor allem weil es im Westen sehr verpönt ist, Samadhi zu praktizieren, wenige Lehrer gibt, die Samadhi kennen oder die verschiedenen Stufen von Samadhi kennen, ja, dann kommt natürlich so ein Missverständnis auf, dass solche Erfahrungen einfach die Erleuchtung sind und dann irren sie halt rum. So, ich glaube, jetzt habe ich irgendwo alles gesagt, jetzt dürft ihr oder könnt ihr oder wenn ihr wollt, Fragen stellen. Ja?
Wie geht man damit um, wenn immer wieder so Szenen hochkommen, die mit viel Groll und Ärger verbunden sind? Und da ist das Gefühl da, das sind bestimmte Szenen da, das wiederholt sich auch im Alltag immer wieder solche Szenen. Wie kann ich damit so umgehen, dass nicht ich komplett aus der Ruhe raus bin?
Ja. Was für eine Praxis machst du? Machst du normalerweise Abendbetrachtung?
Ja, Abend.
Dann schau mal, dass du mit Buddha anfängst. Mhm. Weil Groll kann nämlich nur dann entstehen, wenn wir Denken anfangen, wenn wir Erinnerungen hochkommen. Und wenn wir das Buddha denken, wenn wir wirklich ausschließlich beim Buddha sind, dann kann das dann erstmal nicht hochkommen. Wenn du beim Ahnen bist, ist das schwieriger. Da muss man dann sagen, was ich vorhin gesagt habe, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. So. Und dann mal anschauen. So. Da ist Groll. Das ist das Erste, ne? Da ist Groll, da ist unangenehme Erinnerung. So. Wer ist es, der die unangenehme Erinnerung wahrnimmt? Und ist die unangenehme Erinnerung mit demjenigen, der wahrnimmt, eins und dasselbe? Es kann ja nicht sein. Die Erinnerung weiß nicht über sich selber Bescheid. Also, das kann es nicht sein. Der Groll weiß auch nicht über sich selber Bescheid. Es ist nur derjenige, der das beobachtet. Also, der Beobachter und das, was hochkommt, kann nicht das ein und dasselbe sein. So, das gibt uns mal ein bisschen Abstand. Und dann mit dem Abstand kann man entweder machen, dass wir das liegen lassen, also beiseite schieben und wieder beim Atmen gehen. Und wenn wir das häufig genug machen, dann kann das sein, dass das gar nicht mehr hochkommt. Wenn das allerdings irgendwo was ist, was innen bereinigt werden muss, dann müssen wir aufpassen, wie und wann es entsteht. Dann müssen wir achtsam sein. In welchem Moment entsteht das? Wodurch wird es ausgelöst? Und was ist das in uns, was da grollt? Wo, da musst du einfach achtsam sein. Zu schauen, wann das in welchem Moment es entsteht. Was löst es aus? Und dann zu fragen, wenn du das merkst, ne, immer eine Stufe vorgehen. Wenn du merkst, es löst aus, ne, und was kommt davor? So lange, bis du an dem Ursprung bist. Also immer einen Schritt vorgehen. Ne? Was kam vor dem? Ne? Das, was du zum letzten, bevor du den Groll gespürt hast. Das, was du zum letzten Mal wahrgenommen hast, wo du es gemerkt hast. Jetzt ist da. Ne? Was kam kurz davor?
Und dann, wenn du den Punkt hast, das kam kurz davor, solange bis du zum Ursprung kommst, zum wirklichen zum Ursprung, in dem Moment, wo du zum Ursprung kommst, dann siehst du das. Aber das ist das Herz, das das sieht. Und dann lässt es los. Dann kommt es nicht mehr. Aber du musst einfach, da musst du so achtsam sein. Immer wieder vorne, wenn du es kannst, ne? Am Anfang überprüfen, ob das wirklich nur, ob das was ist, was weggewischt werden kann, was einfach nicht beachtet werden muss. Und wenn du es wegwischen kannst, wenn das nach 10 oder 15 Mal weg ist und nicht mal wiederkommt, dann ist es auch okay, ne? Dann ist es einfach was Neues, ne? Aber wenn es was Altes ist und wiederkommt und tief kommt, ne, dann musst du es so untersuchen. Immer zurückverfolgen, auf den Ursprung. Wir suchen immer den Ursprung für die Dinge. Ja? Ist nicht einfach, aber es lässt sich machen, ne? So, ja.
Ich hätte auch noch eine Frage zu dem Operieren der Spenden für Mönche. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also, was ist der Hintergrund dessen, dass das dass man Spenden annimmt als Mönch? Also, was hat der Buddha sich dabei gedacht? Und ist man dem Spender nicht irgendwie verpflichtet?
Nein.
In irgendeiner Art und Weise.
Das Spenden, das ist, also eine ist der Geber und eine ist der Empfänger. Derjenige, der geben will, der gibt, weil er Freude hat am Geben. Und derjenige, der empfängt, empfängt, weil er Freude hat am Empfangen. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Einmal kam jemand zum erhabenen Buddha und hat eine Handvoll Hass auf ihn ausschütten wollen. Und dann hat der erhabene Buddha zu ihm gesagt, wenn jemand mit einem Geschenk kommt, und derjenige, der beschenkt werden soll, der nimmt es nicht an. Wem gehört dann das Geschenk? Hat er denjenigen gefragt, der Groll und Hass gegenüber ihm hatte. Und dann hat derjenige gesagt, ja, dem, der das geben wollte. Und jetzt siehst du, so ist es mit deinem Groll. Der gehört dir. Ja, du hast das nicht verstanden. Das eine ist der Geber. Und was auch immer er dem anderen geben will. Das ist seine Sache. Wenn derjenige das empfängt, dann ist das seine Sache. Aber es besteht keine Verpflichtung zwischen diesen beiden. Wenn ich zum Beispiel das annehme, eine Spende annehme oder ein Geschenk annehme, dann ist das meine Sache. Aber ich fühle mich dem Geber nicht verpflichtet.
Aber man hat schon das Gefühl, also zumindest, ja, vielleicht sehe ich das aber auch falsch, dass die meisten Menschen doch empfangen wollen. Die sind ja komplett.
Ja, natürlich. Niemand will geben und jeder will empfangen. Das ist doch ganz klar, ja?
Nein, das sehe ich anders.
Das siehst du anders?
Ja, es gibt sehr viele, die haben Probleme, Dinge auch anzunehmen. Weil in dem Moment sind sie auch in der Position des Ärmeren oder Schwächeren oder wie auch immer.
Ach so, ja, das kann auch sein.
Es gibt, also ich kenne es auch zur Genüge, dass Leute irgendwas nicht nehmen wollen.
Ja, aber du siehst es jetzt nur in materiellen Dingen, ne?
Ja, in dem Fall ja.
Ja. Und das ist aber nicht so für immaterielle Dinge. Ne? Also die Leute schauen schon, ne? Weil wenn irgendwo was kostenlos ist, dann nützen das schon aus. Ne? Wenn das nicht irgendwo direkt geht, dann nehmen sie nämlich ziemlich gerne und geben relativ, wenn das anonym ist, dann geben sie relativ ungern. Wenn das nicht irgendwo einen Zweck hat, also gerade im Westen, gerade in Deutschland, wenn das nicht irgendwo einen Zweck hat, wenn ich nicht irgendwo sehe, ja, das, also damit unterstütze ich etwas, wo ich was zurückbekomme, egal was, dann unterstütze ich das nicht. Und das ist bei den Thais einfach nicht so. Die geben, weil sie geben wollen, weil sie Freude am Geben haben. Und die wissen ganz genau, dass die Freude des Gebens einfach die Freude des Gebens ist. Egal was der Empfänger macht, der kann das nachher in den Papierkorb werfen. Das interessiert die gar nicht. Der kann das essen oder nicht essen, das interessiert sie nicht. Sie haben gegeben und nach dem Karma ist das damit zu Ende. Wenn sie jetzt allerdings hergeben, und das ist unsere Form von Geben, dass wir dann wieder was zurückerwarten. Das ist das Problem hier der Mönche, die hier im Westen leben und auf die Unterstützung der Westler angewiesen sind. Die haben das Problem, dass die Menschen zu ihnen kommen und dafür was erwarten von ihnen. Und dann kommen sie in Zugzwangsschwierigkeiten. Dann haben sie eben nicht mehr die Freiheit. Und dann haben sie das Gefühl, die müssen ihnen was geben. Und das habe ich überhaupt nicht. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich nichts.
Und ist das karmisch okay, wenn man immer in dieser Empfangsposition ist?
Wenn du das dazu nutzt, um aus dem Weg raus, aus dem Kreislauf rauszukommen, dann ist es mehr. Weißt du, was du machst? In dem Moment, wo du auch nur, und das mache ich seit 16 Jahren, wo ich versuche, meinen Geist zu reinigen, meinen Geist zu läutern, das hat nicht nur einen Effekt auf mich, sondern es hat einen Effekt auf die ganze Umgebung. Und das ist ein gutes Karma. Und derjenige, und der erhabene Buddha sagt, derjenige, der liebende Güte für alle Wesen hat, also nicht nur für diejenigen, die er mag, sondern für alle Wesen, seien sie in welchen Daseinsebenen auch immer, das ist das größte, beste Karma, was man machen kann. Also das Empfangen, natürlich, das ist ganz klar, dass ich großzügig gewesen sein muss in früheren Leben, sonst würde ich das nicht bekommen. Es gibt nämlich eine Geschichte von einem Mönch, der extrem geizig war und der dann zur Zeit des erhabenen Buddhas Mönch geworden ist. Und wo immer auch der hinging, der hat gerade nur mal eine kleine Handvoll Speisen bekommen. Die vor ihm haben eine ganze Schale voll bekommen, die nach ihm auch. Aber er hat immer nur eine kleine Handvoll bekommen. Und das einfach aufgrund seines Geizes, den er immer gehabt hat. Er hat nämlich nie was von sich weggegeben. Ja, was ist denn passiert? Moggallana und Sariputta haben das gesehen, haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wo immer der läuft, der kriegt immer nur so wenig. Also haben sie ihm vor der Segnung des Essens, haben sie ihm die ganze Schale voll gefüllt. Nach der Segnung des Essens war wieder nur so eine kleine Hand drin. Die Devas oder die himmlischen Wesen haben das einfach nicht zugelassen, dass der genug zum Essen bekommt. Nun, was hat denn Moggallana gemacht? Moggallana, wenn ihr wisst, das war derjenige, der dem erhabenen Buddha an übernatürlichen Fähigkeiten gleich war, hat dann während der Danksagung seine Hand auf der Schale gehalten, als sie noch voll war, so dass die Devas das nicht rausklauen konnten. Und dann konnte der zum ersten Mal essen, ne? Wirklich sich satt essen. Was ist dann passiert, karmisch? Der hat an der Verstopfung um 9 Uhr abends ist er gestorben.
Der Mönch, der gegessen hat?
Der Mönch, der gegessen hat. Moggallana hat nichts damit zu tun. Der Mönch, der so geizig gewesen ist, immer geizig gewesen in all seinem Leben und nie genug zum Essen bekommen hat, da an dem Tag, wo er genug zum Essen hatte, wo er wirklich mal satt geworden ist, ist an Verstopfung gestorben. Karmisch bedingt, Geiz. Und das ist noch eine schwache karmische Auswirkung. Normalerweise Leute, die wirklich geizig sind, die haben einige Auswirkungen. Und das zieht sich durch einige Leben hindurch. Also Großzügigkeit ist immer was. Aber sie darf nicht gerichtet sein, sie darf nicht erwarten. Also wenn wir was geben, dann geben wir. Und damit ist das Karma abgeschlossen. Was der macht, ob der uns was zurückgibt oder nicht, wir kriegen das irgendwann mal zurück, aber wir müssen halt geduldig sein. Wenn wir einen Weizenkorn in die Erde tun oder wenn wir unser Gemüse pflanzen und dann jeden Tag schauen, ob das jetzt schon gewachsen ist, ob man das schon essen kann. Ja, es hat seine gewisse Reifezeit, da müssen wir halt geduldig sein. Es kommt schon irgendwann mal zu uns zurück. Und meistens dann, wenn wir es nicht erwarten und dann sind wir freudig überrascht. Und ein schlechtes Karma ist, dann sind wir negativ überrascht. Also jetzt verstehst du es, ne? Geben ist eins und Empfangen ist eins. Das ist nicht leicht für Westler, ne? Für westliche Menschen. Wenn du das erste Mal da im Pindapad, wenn du das erste Mal da auf dem Almosen gehst, in armes Dorf, ne? Und dann siehst du, wie die Leute im Grunde genommen ihr bestes Essen dir in die Schale tun und sie leben mit dem, was übrig bleibt. Da hast du dann auch Gewissensbisse am Ort. Bis du das irgendwann verstehst, dass sie versuchen, sich für die nächste Existenz, weil diese schon karg ist, sich für die nächste Existenz eine bessere Existenz aufzubauen. Ja, ist das jetzt geklärt?
Genau, meine Frage ist zu der Geschichte von gestern, die du erzählt hast, mit dem Hund. Der Hund, der
von dem
man gebissen wird, genau. Inwiefern mache ich da schlechtes Karma?
Du hast das Karma.
Das muss doch nicht unbedingt so sein, oder?
In den meisten Fällen ist es so.
Die ist die Absicht, die Wirkung, aber die Absicht ja nicht vorher, oder?
Dass du gebissen wirst, oder?
Ja.
Ja, aber du warst auch irgendwann mal ein Tier.
Hm. Weiß ich nicht.
Natürlich. Wir haben alle Formen schon durchgemacht. Wir haben alle Formen durchgemacht. Wir haben alle uns irgendwo Karma enthalten. Und entweder haben wir Hunde in unserem früheren Leben misshandelt. Das kann ja sehr gut sein, dass wir Tiere misshandelt haben. Nicht nur Hunde, aber Tiere. Schlangen merken sich sowas sofort. Die gehen dann zurück und beißen dann denjenigen, der sie misshandelt hat. Kobras zum Beispiel. Die suchen sich genau den aus, nur wenn er in der Mitte im Kreis sitzt, und beißen den, der sie misshandelt hat.
Kann das hier einfach Zufall sein?
Das ist extrem selten. Es kann Zufall sein, aber es ist extrem selten. Das, was wir jetzt im Moment erfahren, zu 99,9% ist es die karmische Auswirkung unseres Verhaltens. Wenn wir Tiere misshandelt haben, dann werden wir von Tieren angegriffen oder gebissen oder sogar getötet. Wenn wir Tiere erschossen haben, wenn wir Tiere abgeschlachtet haben und so weiter, dann kann es gut sein, dass uns mal ein Tier als ein Stier über den Haufen rennt und wir sind tot. Oder es kann sehr gut sein, dass wir angegriffen werden und Verletzungen haben oder irgendwas. Das wirkt sich dann immer aus, wenn das Karma reif ist. Ne? Das kann man eben nicht sagen. Ne? Du musst in deine früheren Leben, wenn du Karma wissen willst, musst du in deine früheren Leben gehen und dann schauen, wo das Karma herkommt. Also das braucht eine gewisse Reifezeit und eine gewisse Übungszeit, muss man das können. Ich habe kein Interesse dran. Ich will das nicht wissen, aber ich weiß es, was das ist. Ne? Ich weiß meistens, wenn irgendwas kommt, woher das kommt. Ob ich da jetzt genau weiß, was ich da in dem letzten Leben gemacht habe, das interessiert mich nicht so. Aber ich weiß ungefähr die Richtung, aus welcher Charaktereigenschaft oder woher das kommt. Ne? Mhm. Mhm. Und das reicht mir vollkommen aus.
Wenn man Tiere nicht töten darf, muss man dann nicht auch vegetarisch leben?
Nein.
Nein.
Tiere töten ist das, ne? Fleisch essen ist eine andere Sache. Aber wenn ich jemanden bitte, na, mir dieses oder wenn ich zum Beispiel Wild mage oder ein wildes Reh und so weiter, und dann bitte ich einen Freund von mir ein Reh zu schießen, ja, dann habe ich die karmische Konsequenz von dem Tod dieses Rehs. Aber wenn ich da irgendwo zum Metzger gehe oder in eine Großhalle und dann Fleisch kaufe, dann habe ich da keine karmische Konsequenz.
Aber wenn ich es nicht kaufen würde.
Nein, das ist keine karmische Konsequenz. Das dürft ihr euch abschneiden. Die karmische Konsequenz ist die Absicht, ein Tier zu töten. Fleisch zu essen hat nichts mit der Absicht zu tun. Wenn ich zum Beispiel, wenn es kein Fleisch gäbe, dann würde ich dann auch kein Fleisch, oder wenn niemand bereit wäre, die Tiere zu töten. Und ich dann trotzdem Fleisch essen würde, dann hätte ich natürlich eine karmische Konsequenz, weil dann müsste ich mir nämlich selber oder jemand anders dazu bringen, Tiere zu töten. Aber wenn das Fleisch da ist und ich es esse oder ich das einkaufe, dann hat das keine karmische Konsequenz. Denn ich hatte nie die Absicht, ein Tier zu töten. Ich hätte nie ein Tier töten können, aber deswegen habe ich trotzdem Fleisch essen können.
Aber man muss doch mit der Einstellung zumindest bejahen, wenn man Fleisch essen will, bejahen, dass die Tiere getötet werden, weil sonst könnte ich ja kein Fleisch essen, wenn es mir schmeckt.
Ja, aber das ist eine falsche, Logik. Tiere werden immer getötet. Weil die Leute einfach Fleisch essen wollen. Und die Leute, die wirklich Fleisch essen wollen, die töten die Tiere. Und dann gibt es noch andere, die Tiere töten, die nämlich Profit machen wollen davon. Die wissen, dass die Menschen Fleisch essen und deswegen töten sie die Tiere, um Profit zu machen. Sie verkaufen ihr Karma sehr teuer. Ja, und wir kaufen es ein. Aber das ist trotzdem ihr Karma. Karma ist immer die Absicht, etwas zu tun, ne? Das ist nicht, das steckt nicht dahinter, weißt du, da kannst du nicht um 10 oder 20 Ecken rumgehen. Das kann eine versteckte Intention in unserem Herzen sein, dann ist es immer noch Absicht, dann ist es unser Karma. Aber wenn da nichts ist, ne, hat es nichts mit uns zu tun. Es ist alles immer ziemlich klar und geradlinig. Da ist nichts irgendwo verdeckt und verdreht und vertrackst. Sonst könnte man das wirklich nicht durchblicken. Auch mit der Umwelt, ne? Wir können natürlich versuchen, ne? Wenn wir wissen, dass der wirklich nur unseretwegen die Tiere tötet, dann dürfen wir als Mensch auch nichts essen. Das Fleisch dürfen wir nicht essen. Wenn wir wissen, jemand hat das Tier für uns geschlachtet. Wenn wir wissen, der hat es für sich geschlachtet und gibt es was ab, dann dürfen wir es essen. Aber wenn das für uns geschlachtet haben und wir vermuten das nur, dann dürfen wir es nicht essen.
Wenn wir es kaufen, schlachtet das für uns in unserer Eigenschaft als Kunde?
Nein. Das hat nichts damit zu tun. Der Kunde ist anonym. Und Karma, das anonym ist, das gibt's nicht. Verstehst? Anonymes Karma gibt's nicht. Es gibt nur die Absicht, ne? Und die Absicht ist das Karma. Wir als Kunde, wenn er uns als Kunden sieht, dann hat der Kunde selber, wenn er nicht dich jetzt persönlich als Kunden sieht, ne? Und er sagt, der will immer gerne das Stückchen oder das Fleisch haben. Und deswegen, dann könnte es sein. Aber das ist so gering. Ne? Wenn das anonym ist, wenn du wirklich irgendwo in die Metzgerhalle gehst oder in die Fleischerei gehst oder in irgendein Edeka-Geschäft und da ein Fleischabteil, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also bitte schminkt euch das ab. Ne? Karma ist immer direkt, das kann man immer verfolgen. Das ist nicht indirekt und das ist nicht Vertrags- und Verträge. Das ist etwas, was man nachfolgen kann, was man verfolgen kann. Ja? Mit deinem Hundebiss ist das jetzt klar, oder?
Ja, ist klar, auf jeden Fall.
Ja, wir haben so viele. Ne? Ich bin zum Beispiel nie von Hunden gebissen worden oder sehr wenig angebellt worden. Überhaupt von Tieren immer in Ruhe gelassen. Andere werden von Schlangen gebissen, also ich bin bis jetzt noch nicht gebissen worden. Auch von Skorpionen oder sowas. Komischerweise, ja, haben mir eigentlich nie was getan. Ich bin noch nie bestohlen worden. Meine Freunde, die Sachen mit mir zusammen im Kofferraum hatten, ihre Sachen waren weg, meine waren alle vollständig da. Das ist Karma. Das ist, ja, das weiß man nicht, ne? Und Hotelzimmer zusammen und dem einen, und die Sachen sind wirklich vermixt, ne? Das eine gehört ihm, das eine gehört mir und seine Sachen sind weg und meine bleiben übrig. Das ist Karma, ne? Das kann man nicht einfach so abtun. Wenn ich den Leuten nichts geklaut habe in den letzten Leben, ne? Ja, dann kommt mir auch nichts abhanden. Und wenn ich den Leuten nichts getan habe, nichts zu Leid getan habe, dann werden mir die Leute nichts zu Leid tun. Und da habe ich gemerkt, das ist in den ersten 7 oder 10 Jahren ist mir sehr viel zu Leid getan worden. Dann wusste ich, das ist karmisch einfach, dass ich den Leuten viel zu Leid getan habe. Und dann kommt es halt alles zurück. Und dann muss man das halt so sehen. Und wenn es nicht von Leuten zurückkommt, dann fällt mir die Leiter runter oder fällt von der Schaukel oder was auch immer noch. Ne? Oder fällt ein Blumentopf runter oder was auch. Ja. Das muss nicht immer unbedingt absichtlich vom Menschen kommen. Ne? Und es kommt immer, das Karma kommt nicht von denselben Menschen, denen wir das ausgeteilt haben. Das kommt immer von anderen. Also dem, der uns eine Runde hat, dem darf man nicht böse sein. Das ist das, was wir früher mal jemand anders ausgeteilt haben.
Ja, man denkt in dem Moment dran.
Nein, man denkt, das ist ja das Problem. Ne? Man hebt zuerst die Hand, bevor man das Gehirn einschaltet. Das ist gar keine leichte Übung. Aber da ist die beste Übung, wenn man mal lange genug irgendwo mal im Wald gelebt ist. Du kannst den Baum so viel schlagen, wenn du dir ständig den Schädel an ihm einrennst. Ne? Der Baum tut es nichts. Ne? Kannst niemand anders dafür verantwortlich machen, für deine eigene Unachtsamkeit oder für deine eigenen Fehler. Ja?
Ich habe noch eine Frage zu den Erleuchteten, also wie viele ungefähr auf dieser Erde existieren oder leben? Ob du das sagen oder ob du das gar nicht sagen kannst? Oder?
Es ist schwierig zu sagen. Normalerweise hat man so, oder kann man so ein Gefühl haben, was es ungefähr gibt. Ne? Aber das beinhaltet nicht diejenigen, die nicht in Erscheinung treten. Also die sich irgendwo zurückgezogen haben. Das ist ein Energiefeld, das schwierig aufzuspüren ist. Also in Europa dürfte ziemlich davon ausgehen, dass es da nichts gibt.
In ganz Europa?
Ja. Also Europa, Amerika, Australien und so weiter. Dürfte es ziemlich wenig... Also
und aus welchem Grund...
Ja, weil sie einfach nicht bereit sind, den Weg zu gehen. Ja, aber ich habe beschrieben, das ist nicht gerade mal, da kann man nicht mal so kurz darüber hoppen. Das ist nicht so einfach.
Gut, aber es geht um Europa-Klöster und die setzen sich ja mit dem gleichen auseinander, oder nicht?
Mm-mm. Nein. Nein, es gibt interessante Erfahrungen. Weißt du, wenn wir von Erleuchteten sprechen, dann müssen wir von den vier Stufen, also normalerweise bezeichnen Erleuchteten wirklich als Arahant. Also wenn wir von Arahant sprechen, und von Arahant und Anagamis, da wird es nichts geben in Europa. Da ist es. Und das kann man so ziemlich sicher sagen. Also ich bin zwar nicht hundertprozentig sicher, aber so einfach ein Gespür nach, das kriegt man irgendwo mit, wenn da irgendjemand da ist, der den Weg rauskennt, der den Weg schon gegangen ist. Ich weiß nicht, wie man das, ich kann das auch nicht erklären.
Manche halten den Tich Nhat Hanh für einen Erleuchteten.
Ja, sie halten alle möglichen. Weißt du, jeder, der einen guten Namen hat, ist bei denen erleuchtet. Das hat aber nichts damit zu tun. Ich weiß es nicht. Ich sage das ist etwas, weißt du, ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wenn ich nicht mit dem Menschen gesprochen habe, kann ich das auch nicht wissen. Ne? Aber das ist einfach so ein vom reinen Gefühlsmäßigen. Das, was ich vor 12 Jahren gegangen bin, weil ich eben niemanden getroffen habe in der Szene. Ja, aber die Szene, die ich getroffen habe, ist klein. Weißt du, das heißt nicht, dass es außerhalb dieser Szene nicht noch etwas gibt. Das kann ich damit natürlich nicht sagen. Und das will ich auch nicht sagen. Aber so rein gefühlsmäßig, im Groben und Ganzen ist da nichts, ist noch nichts vorhanden. Das heißt nicht, dass nichts kommen kann. Ne? Es sind nämlich viele von den Westlern in Asien bei der Ausbildung. Und wenn die irgendwann mal die Erleuchtung erreichen oder wenn die eine der höheren Erleuchtungsstufen verwirklichen, vielleicht kommen sie ja dann zurück. Und im Grunde genommen, also aus buddhistischer Sicht, ist der Anagami eigentlich der Erste, der Lehrer sein kann. Weil er jenseits von Gier und Hass ist. Und ein Lehrer, der die anderen anleitet, ohne Gier und Hass, ist im Grunde genommen ein guter Lehrer. Und auch, er ist jemand, der weiß, was ist der Weg und was ist nicht der Weg. Einer, der einfach nur in Strom eingetreten ist, der weiß, der hat mal Nibbana gesehen und der weiß es und das ist bei ihm eingebrannt, aber der kennt den Weg noch nicht raus. Der ist einfach nur erstmal in Strom eingetreten. Aber der Anagami oder der Nichtwiederkehrer, der wird nicht mehr wiedergeboren in der Welt. Also der kennt den Weg raus. Natürlich ist er immer noch dem Arahant unterlegen, der also alles kennt. Der hat immer noch das Avijja, der hat immer noch Moha, teilweise Moha in sich. Die Verblendung oder Avijja. Das ihn dann also in einigen Punkten falsch schließen lässt. Nur der Arahant ist derjenige, der das alles übersieht. Aber er ist so ziemlich weit gekommen. Ich sage das, weil Ajahn Mun, ne, in dem Moment, wo der ehrwürdige Ajahn Mun die Stufe des Anagamis erreicht hat, hat er aus Mitgefühl für 10 oder 15 Jahre Mönche angeleitet. Um dann zu sehen, dass er immer noch nicht fertig ist und dass er sich jetzt also, und dann hat er sich 11 Jahre in Chiang Mai irgendwo in die Wildnis geschlagen. Unerreichbar für alle. Um die letzte Stufe zu verwirklichen. Und aus diesem Grunde sage ich das. Also ein Anagami, der einigermaßen lehren kann, ist ein guter Lehrer für die meisten. Aber in Sotapanna, er hat wenig Erfahrung. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Er hat sehr wenig Erfahrung. Der weiß nämlich noch nicht, was richtig ist und was falsch ist. Der hat die Vorstellung und der kann genauso missguided oder in die falsche Richtung geführt werden wie alle anderen. Er hat nämlich noch Gier und Hass zur vollen, im vollen Maße. Und Gier, Hass und Verblendung. Und solange Gier und Hass noch rumvorwirkt, da weiß er den Weg nicht raus. Er kann natürlich bei bestimmten Fragen helfen. Das ist ganz klar. Dass es hier im Westen also Leute gibt, die in den Strom eingetreten sind, das bezweifle ich überhaupt nicht. Erklärt es das so ungefähr? Christlichen Klöster, ja, gibt es sicherlich auch viele Strom eingetreten. Das hat nicht mehr so zu tun. Aber die haben ja das Problem mit dem Gott, ne? Das haben wir nicht.
Aber sie nennen es vielleicht anders, ne? Also sie nennen
ja, solange Gott der Erschaffer dieses Universums ist, haben sie das Problem. Gott der Erschaffer des Universums. Und bei uns heißt es Avijja Pataya Sankhara. Avijja ist die Kondition für alle Phänomene in diesem Universum zu entstehen. Das heißt, wenn wir wirklich vollkommen erleuchtet sein wollen, dann müssen wir dieses Avijja aus dem Weg schaffen. Das die Ursache ist für alles das, was in diesem Kosmos ist. Und wenn man daran hängt, und das heißt, hat Meister Eckhart wunderbar beschrieben. Er hat nämlich gesagt, na, jetzt bin ich eins mit Gott, aber das ist der fünfte Raum, aber da gibt es noch den sechsten Raum. Und der sechste Raum, in dem Moment, wo Gott, also der Erschaffer dieses Universums, seine Nase reinsteckt, muss er seinen Namen abgeben. Er existiert nicht mehr, auf Deutsch gesagt. Und das hat ihm das Leben gekostet. Da ist er nämlich nach Rom zitiert worden. Und auf dem Weg mysteriöserweise umgekommen. Das war einer der wenigen Mystiker. Und wenn man wirklich so, was er gelehrt hat, liest, ne, dann ist es sehr im Einklang mit der thailändischen Waldtradition. So wie er gelehrt hat, was er gelehrt hat. Gut, natürlich ist es im Mittelhochdeutsch, oder Althochdeutsch, das muss man besetzen. Hochinteressant. Deswegen ist es für Christen extrem schwierig, solange sie an dem Konzept Gott haften. Wenn sie das Gefühl haben, Gott ist diese Eingebung, Gott ist der Erschaffer dieses Universums, dann werden sie nicht viel weiterkommen. Oder Gott ist die Liebe. Das sind alles Meinungen. Und wenn man sich wirklich das erste Gebot, das christliche Gebot anschaut, du sollst dir kein Bildnis von deinem Gott machen. Also du sollst keine Meinung, keine Ansicht, irgendwas dir von deinem Gott machen. Dann könnte das der richtige Gott sein. Aber das ist dann nur ein Prinzip, das ist nicht irgendwas Persönliches. Und das vor allem hat es keine Eigenschaften. Ja? Schwierig zu verstehen, oder?
Für mich sowieso. Also,
du bist aus dem Christlichen.
Ich bin schon christlich von Kind auf geprägt.
Ja, ich auch.
Und ich habe auch das Buch von Teresa von Avila gelesen. Und es war bei der Ayakima auch hoch angesehen. Und sie hat nur von Gott gesprochen. Wobei dann mit dieser Vermählung das dann irgendwie eins wurde und so.
Ja, schau doch das an, was in diesen Vertiefungen passiert, ne? Denn das ist so ein Erleben. Aber ich habe doch hoffentlich klar gesagt, dass das Samadhi und dass Weisheit zwei verschiedene Dinge sind. Man muss doch diese Phänomene untersuchen. Wenn man den Dingen, wo kommen denn die her? Die entstehen doch und vergehen genauso wieder. Oder wollen wir sagen, dass unser Gott etwas ist, der ständig entsteht und vergeht. Das wollen wir doch auch nicht sagen, oder?
Das hat sie ja gar nicht gesagt.
Nein.
Das hat der auch nicht gesagt.
Nein.
Es gäbe nur halt einfach etwas Größeres.
Ja. Ja, vielleicht gibt es
Größeres als
Ja, es gibt etwas Größeres als Gott. Ja? Und ob du das jetzt als Gott oder Nibbana bezeichnest, ja, das ist egal. Aber du musst dir eine Vorstellung nehmen lassen, dass Gott dieser Erschöpfer dieser Welt ist oder dieses Kosmos. Oder dass Gott irgendwelche bestimmte Eigenschaften hat. Das musst du aus dem Kopf streichen. Und dann kann man das als dasselbe wie Nibbana bezeichnen. Ne? Nibbana ist das Erlöschen einfach. Da tritt so ein in das, ja, wieder der Wassertropfen, der ständig allein gewesen ist, in das Meer zurückkommt. Der hört auf zu existieren, aber trotzdem ist er nicht weg. Als Individuum hört er auf zu existieren. Und das ist nichts anderes als Nibbana. Wie auch immer man das bezeichnet, ob man den Nibbana bezeichnet, Gott, ne? Aber die ganzen Vorstellungen über Gott, die halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Jede Charaktereigenschaften, weißt du, das sind alles menschliche Eigenschaften, die wir ihm zudichten. Und da hängen wir dran, ne?
Aber ich weiß nicht, ob die Christen das auch so sehen.
Ja, natürlich sehen die Christen das nicht. Das können sie doch gar nicht so sehen.
Nein, sie sehen auch in Gott das Absolute irgendwie.
Also ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Christen, die das so sehen, ne? Aber die Christen, die mit denen ich gesprochen habe, die sehen das gar nicht. Die sehen das wirklich als reelle Person, die sehen Jesus als reelle Person oder Gott als reelle Person, ne? Etwas, was sie nach ihrem Tod empfängt. Ja, und damit kann ich nichts anfangen, dass das für mich existiert es nicht. Ich habe das zwar immer wieder gesucht, ne? Ich habe aber nie irgendwo was von diesem Prinzip entdeckt.
Was mir noch nicht da ist, dass es das nicht existiert.
Ja, es gibt ja Götter in den verschiedenen Formen. Ne? Es gibt die Götter der Erschaffung, es gibt die Götter der Zerstörung, es gibt die Götter über die 16 Götter und was weiß ich noch. In jedem Himmelsbereich gibt es viele Götter.
Ja. Woher kommt denn die innere Stimme?
Die innere Stimme, das ist das, ja, das kannst du sagen, das ist das Dhamma, das musst du erstmal rausfinden, was es ist. Ist es die innere Stimme, die dich in die richtige, in die heilsame Richtung führt? Ist es die innere Stimme, die dich nicht in die unheilsame Richtung? Dann ist es nämlich einmal das Licht und es einmal die Finsternis. Und das Licht, wenn du das Licht als Gott bezeichnest, ja, ich habe damit keine Schwierigkeiten.
Also ich habe noch nie einen Buddhisten mit Licht und Finsternis das so erklären hören, das tut mir leid.
Ja, wieso kann man das nicht erklären?
Ja, weil das schon fast so ist wie Gott und Satan oder so. Also das ist
ja
schon fast wieder.
Ja, das ist Dhamma und Avijja. Dhamma ist das Licht und Avijja ist die Finsternis. Und woher kommt das? Weil wenn das Licht scheint, muss die Finsternis weichen. Daher kommt es. Das heißt, in dem Moment, wo wir achtsam sind, muss die Unachtsamkeit weichen. Dasselbe Prinzip, es ist doch egal, welche Worte wir verwenden. Also die Christen haben da nicht, die haben weder Recht noch haben sie Unrecht. Ne? Die haben ihre Sache und nach meiner Auffassung, nach meinem Verständnis von Christentum führt es zu einer bestimmten Stufe. Aber es wird nicht bis zum Ende.
Die Christen sagen genau das Gleiche.
Ja, natürlich, die sind bei ihrem Gott. Ne? Ja, dann sollen sie es doch sagen. Und sie sollen, hoffentlich sind sie glücklich damit. Ne? Das kann ich nur sagen.
Ja, im Buddhismus gibt es ja so die Brahma-Welt, für die Gottes wollen, oder?
Was?
Im Buddhismus gibt es ja diese Brahma-Welt.
Natürlich, ja. Und es wird wahrscheinlich einer dieser Brahma sein. Der Unendlichen, es gibt den Brahma der unendlichen Liebe, es gibt den Brahma, also den Gott der unendlichen Liebe, den Gott der unendlichen Mitgefühl und so weiter. Es gibt vier Brahma-Welten. Und dann gibt es noch viele Götterwelten. Die Götter der Erschaffung oder die Götter der Zerstörung. Kann man alle treffen.
Aber die sind ja nicht unter, also die leben ja nicht als Menschen unter uns.
Nein! Ja. Aber genauso wie manche Menschen mit anderen Wesen aus anderen Regionen sprechen können. Ja. Ja, so kann man mit diesen Wesen sprechen. Und man kann sie besuchen. Wenn man Interesse daran hat. Ne? Man kann sie sogar persönlich sehen, also persönlich erfahren. sich mit ihn unterhalten. Es gibt Menschen, oder es gibt, ja, vor allem in Thailand, die das können. Sie gehen in jede der Daseinsregionen und schauen sich das an, was da passiert. Gehen in die Himmelsregion und schauen sich die himmlischen Paläste an. Oder wandern in den himmlischen Parks herum und denken, ah, das ist so schön. Ne? Das ist nur, weil wir das nicht sehen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Das darf man nicht daraus schließen. Aber was es jetzt nun ist, solange wir das nicht wirklich alles durchschauen, können wir das nicht sagen. Und solange bleibt es immer eine Annahme. Auch was die Christen sagen, es bleibt eine Annahme, weil da ist nicht irgendwo das. Aber was die Christen sagen, das gibt ja im Grunde genommen keine christliche Meinung, genauso wenig wie es eine buddhistische Meinung gibt. Keine einheitliche christliche Meinung oder keine einheitliche buddhistische Meinung. So. Es gibt die Vielfalt am Christentum und es gibt die Vielfalt am Buddhismus. Oder den Konsumismus des Buddhismus und den Konsumismus des Christentums. Ihr müsst schauen, ne? Ihr müsst für euch herausfinden, was für euch das Richtige ist, was für euch wirklich hilfreich ist, was bei euch zum Heilsamen führt und was zum Unheilsamen führt. Und das, was zum Unheilsamen führt, das schneidet er raus, und das, was zum Heilsamen führt, das entwickelt er. Und am Ende werdet ihr schon wissen. Und spätestens dann, wenn ihr gestorben seid, werdet ihr wissen, wo ihr an welchem Punkt ihr angelangt seid. Da werden für ein paar Minuten werden da euch die Augen geöffnet werden. Das sieht man ziemlich klar. Was man gemacht hat, wo man was falsch gemacht hat und wo man was richtig gemacht hat. Und dann schließen sich ganz schnell wieder die Augen und man verschwindet in der nächsten Übung. Und das alles wieder vergessen. Manchmal erinnert man massiv. Es kommt auf die spirituelle Entwicklung. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich kann nur sagen, lass doch die Menschen mit ihrem Glauben glücklich werden. Was ich weiß, das weiß ich. Ich brauche da niemanden zu fragen. Ich komme nicht mehr zurück. Und da brauche ich niemanden zu fragen. Das ist für mich Ende. Das letzte Leben, das weiß ich. Da brauche ich niemanden zu fragen.
Wissen wir das nicht, ne?
Ja, ihr wisst es nicht. Ja, und solange ihr das nicht wisst, werdet ihr immer wieder wiedergeboren werden. Ja. Das ist das Prinzip. Das ist nicht irgendwo Glauben, das ist Wissen, das ist tiefe Erfahrung. Und ich habe euch den Weg gesagt, und der Weg ist nicht einfach. Stand immer wieder da. Vorm Tod. Immer wieder. Und immer wieder den Tod in Kauf genommen. Immer wieder bereit zu sterben. Um die Schwierigkeiten zu überkommen. Und ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt, die da bereit sind. Sie haben nämlich mehr Angst um ihr eigenes Leben als um das ewige Leben. Und das ist das Problem, ne? Ich wünsche euch wirklich, möge jeder mit seinem Glauben, mit seinen Hoffnungen, möge er da zufrieden und glücklich werden. Mehr wünsche ich mir gar nicht für euch. Macht das, was euch glücklich und zufrieden macht. Ich habe nur euch einen der Wege gezeigt, der für mich gilt und der für mich gehbar ist. Und den viele vor mir gegangen sind. Der vom erhabenen Buddha initiiert worden ist und der zur Zeit vor 100 Jahren ungefähr eine Blütezeit hat. Wo 50 bis 100 Arahants aus der Lehre von Ajahn gekommen sind. Mindestens 50 Arahants entstanden. Aus seiner Richtung, aus seiner Tradition, aus seiner Darlegung. Und dann, einer davon war mein Lehrmeister, das ist Ajahn Mahabodh. Und aus seiner Lehre, aus seiner Disziplin, aus seiner Unterweisung der Mönche sind mindestens 25, wenn nicht sogar 50 Arahants hervorgegangen. Und das reicht mir vollkommen aus. Wo gibt es noch sowas in dieser ganzen Welt? Wo gibt es noch irgendwo eine spirituelle Richtung, aus der so viele Arahants entstanden sind? Aus der so viele Menschen die Freiheit verwirklicht haben? Und die Freiheit ist nur im Herzen, die ist im Geist, die ist nur da im Geist, ne? Nirgendwo anders. Das heißt, hat nichts mit den fünf Kandas zu tun. Da ist nicht die Freiheit. Freiheit liegt nicht im Körper oder in der Freiheit vom Körper oder des Körpers. Die Freiheit liegt allein im Geist, und da ist sie begraben. Ja, ich hoffe, du bist mir nicht böse, ne? Schau dir das mal alles an. Weißt du, überprüf das mal. Man darf alles überprüfen. Der Abhinne Buddha hat gesagt, auch seine Lehre darf er vollkommen überprüfen. Auch das, was ich gesagt habe, darf er wirklich überprüfen. Ich habe nichts dagegen. Ihr macht mir sogar damit einen Gefallen. Ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr das überprüft. Das ist nicht irgendwas, was man glauben muss und dann damit frei wird. Nein. Das muss man überprüfen, das muss man für sich selber herausfinden. So, jetzt noch Fragen? Okay. Dann wünsche ich euch alles Gute, ne?